Guten Morgen. Heute geht's, habt ihr schon gemerkt, um das Thema Gnade, um eine Geschichte der Gnade. Aber wir müssen erstmal sehr weit ausholen. Es geht darum, kann ein schwarzes Schaf sein Fell wechseln? Die Gedanken dazu sind im Wesentlichen von einer guten Freundin und ich darf sie heute hier so weitergeben. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal dafür. Kann ein schwarzes Schaf sein Fell wechseln? Konkret geht es in unserem Beispiel um Juda. Juda, den Sohn von Jakob und von Lea. Und nachlesen könnt ihr das Ganze in 1. Mose. Also für die, die sich noch nicht so auskennen, das erste Buch in der Bibel, Genesis auch genannt. Und es sind gerade mal die läppischen Kapitel 28 bis 50, 23 Kapitel. Das könnt ihr heute Nachmittag schaffen, weil es ist gut, mal so am Stück zu lesen. Ich habe es den letzten Sonntag gemacht, es funktioniert. Also 1. Mose, kann man kaum verfehlen. Wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Kann ein schwarzes Schaf sein Fell wechseln, wenn es ein Familienerbe hat, so wie Juda es hatte? Da müssen wir gleich ein bisschen zurückgehen. Der Vater von Juda war ursprünglich aus Kanaan, aber er musste fliehen, weil er halt gemeint hat, er müsste seinen Bruder gleich zweimal betrügen. Und dann ist er geflohen zu seinem Onkel Laban in Mesopotamien. Und dort hat er aber seinen Meister gefunden in Sachen Betrügen. Der hat ihn so richtig übers Ohr gehauen. Er hat gearbeitet 7 Jahre für seine geliebte Rahel, aber in der Hochzeitsnacht wurde ihm die ältere Schwester untergejubelt. Und nicht nur das, sondern er durfte da nochmal 7 Jahre mehr arbeiten, eben für die zweite Frau. Das war weniger sein Problem. Aber das Problem war, er hatte jetzt 2 Frauen. Eine, die er liebte, eine, die er nicht so sehr liebte. Aber die, die er nicht so sehr liebte, die bekam die Kinder. 1 Sohn, 2 Söhne, 3 Söhne. Der 4. Sohn war dann Juda, unser Protagonist von heute. Juda war geboren als 4. Sohn von Lea, nicht von der geliebten Frau Rahel. Und sie hat ihn Juda genannt, weil das heißt Lobpreis. Das, was wir gerade hier versucht haben, so ein Stück Gott entgegenzubringen. Lobpreis, ihn zu loben, weil sie gesagt hat, ich lobe jetzt Gott, weil er hat mir jetzt 4 Söhne geschenkt. Und mit dem 4. Sohn wird mein Mann mich jetzt endlich lieben. Es hat leider nicht geklappt. Aber es hat einen anderen Negativeffekt gehabt, nämlich die Rebekka, die wurde langsam eifersüchtig. Sie hat ja gar keinen Grund, sie wurde ja geliebt. Rahel, danke, ihr seid bei der Sache hier. Die Rahel, die wurde eifersüchtig, weil sie zwar geliebt, aber keine Kinder bekam. Jetzt fing ein richtiger Zickenkrieg an. Kampf, wer kriegt das nächste Kind? Da wurden noch die beiden Mägde eingespannt, das war damals so üblich. Und am Schluss fand sich Juda wieder in einer Familie mit 12 Geschwistern, 4 verschiedene Mütter, ständig Lug, Betrug, Spannungen, Lügen. Der Onkel, der war ja, wie gesagt, auch nicht ohne, beziehungsweise von Juda, der Großvater. Und dann schwebte immer noch diese Morddrohung von dem Onkel Esau, zwar weit weg, die schwebte auch noch so da. Also Juda, kannst du das schaffen, ein gesundes Leben aufzubauen bei so einem Familienerbe? Wir gehen einen Schritt weiter. Kann ein schwarzes Schaf sein Fell wechseln, wenn es nun mal so ist, wie es ist? Und für Juda haben sich die äußeren Bedingungen erstmal verschlechtert. Sie sind zwar dann erfolgreich wieder zurück in das Land Kanaan. Der Onkel Esau hat sich versöhnlich gezeigt. Der Punkt war abgehakt im guten Sinne. Aber jetzt ging es innerhalb der Familie gerade so weiter. Mit den Lieblingskindern, das hatten sie schon gehabt. Das hatten die Großeltern schon gehabt. Jetzt ging es so weiter. Jakob hatte das Lieblingskind Josef. Das hat jeder gemerkt. Als der Junge noch klein war, war das vielleicht noch nicht ganz so das Problem. Dann wurde er auf einmal Teenager und dann wurde es kritisch. Und der Vater, als hätte er gedacht, das hätten noch nicht alle mitgekriegt, setzt noch mal einen drauf und schenkt ihm ein wunderbar schönes Gewand. So richtig schön bunt. Ja, heute wird mal ausgelacht werden, so rumzulaufen als Mann. Aber damals war das voll hip, ja. Und der hat es auch immer angezogen. Und hat ständig seine Brüder verpetzt beim Vater, wenn da mal irgendwas nicht so sauber lief, was scheinbar öfter vorkam. Ja, und dann hat er auch noch Träume. Und was hat er nichts Besseres zu tun, als natürlich sofort rauszukommen, ey, ich habe geträumt. Nicht so irgendwas, naja, sich wieder sagen, langweilig uns, sondern ihr werdet alle mal vor mir niederknien. Das war schon eine Nummer. Also die Brüder waren neidisch, eifersüchtig, unter anderem auf das schöne Kleid und einfach, weil er so bevorzugt wurde. Aber jetzt wurde es immer krasser. Und aus dem Neid und aus der Eifersucht, da wurde richtig Hass. Es heißt in Vers 4, natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten Josef deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Aus Neid und Eifersucht, wenn wir dem nicht entgegengehen, wird irgendwann Hass. Das Problem ist, wir denken, wir schaden dem anderen damit. Aber es fällt auf uns zurück. Mangelndes Selbstwertgefühl, innere Unruhe, vielleicht sogar Depression. Nach außen versuchen wir es vielleicht durch Aggression zu kompensieren, aber es hilft uns auch nicht wirklich. Der Hass kommt auf uns zurück. Und es hat sich immer mehr gesteigert bei den Brüdern. Im Psalm 73 ist es mal so beschrieben: Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich ein Narr. Ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier. Das Problem war nur noch dieser Josef. Alles drehte sich darum, wie ein Narr. Sie konnten gar nichts mehr anderes denken. Und da er dieses dumme Kleid immer anhatte, wurden sie ständig daran erinnert. Und es blieb ständig präsent und hat rumort in ihnen. Sie wurden immer bitterer und haben nach Rache gesucht. Weil das ist der Punkt, wenn so starke Emotionen in uns sind, so starke negative Emotionen, dann versuchen die sich irgendwann Luft zu machen. Hass sucht Gelegenheit und die Gelegenheit, sie kam. Im Vers 18, in Kapitel 37 heißt es, seine Brüder erkannten ihn, als er von Weitem kam, ihnen Proviant bringen. Sie waren weit draußen und der Vater hatte ihn geschickt, Proviant zu bringen. Sie erkannten ihn natürlich von Weitem. Woran? An diesem wunderschönen Kleid, diesem Mantel. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Das war schon klar. Die Gelegenheit. Das Aufgestaute entlädt sich. Und es kam nicht plötzlich, über Jahre. Und so ist es auch bei uns, auch in anderen Bereichen. Wenn du irgendwann merkst, du reagierst bestimmten Menschen nur noch gereizt, aggressiv, dann ist da was vorhergegangen. Hast du vielleicht Dinge unterdrückt, vielleicht Konfliktgespräche nicht geführt oder in deinen Gedanken immer wieder was negativ durchspielen lassen. Und dann erwischst du dich, dass du irgendwann nur noch gereizt und aggressiv bist. Aber das waren viele, viele kleine Schritte. Eine Alkoholabhängigkeit, sie kommt nicht einfach so. Sondern es sind viele kleine Schritte, beziehungsweise viele kleine oder große Gläser. Einer geht noch. Einer geht noch. Irgendwann merkst du, hängst du drin. Aber es waren viele kleine Schritte. Ein Seitensprung oder die Entfremdung vom Ehepartner oder gar die Scheidung. Es sind viele kleine Schritte, die dahin fällt. Es kommt nicht von heute auf morgen. Sondern in dem Moment, wo wir Dinge zulassen und auch nicht gegensteuern, Schritte in die andere Richtung machen, auf den anderen zugehen, Dinge klarstellen, für eine gute Linie sorgen, dann kumuliert sich das immer mehr im Negativen. Oder andere Süchte, Computer oder Pornografie, es sind viele kleine Schritte, viele kleine Klicks, die dich irgendwann feststellen lassen, boah, ich hänge da ja richtig drin in der Sucht. Viele kleine Entscheidungen, die auf fruchtbaren Boden fallen, weil Jesus sagt, in unserem Herz, da sind die negativen Gedanken. Da kommt es her. Und die warten eigentlich nur darauf, in zu Taten zu werden. Manchmal ist es ein Kampf und wir haben Probleme, diesen Kampf zu kämpfen ohne Gnade. Aber manchmal kämpfen wir auch gar nicht, sondern lassen es einfach geschehen. Wir gehen einen Schritt weiter. Kann ein schwarzes Schaf sein Fell wechseln, wenn es schuldig geworden ist? Wir lesen im Text, kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Wie krass ist das, oder? Er hatte ihnen gerade den Proviant gebracht, sie schmeißen ihn da rein und sie essen gemütlich. Wie sagen sie 20 Jahre später in Ägypten untereinander, wir sahen seine Angst, als er uns um Gnade anflehte. Aber wir haben nicht gehört. Wir haben gemütlich gegessen, als er schrie. Juda völlig abgebrüht. Er ist mittendrin, das werden wir gleich sehen. Hass macht blind für die Not des anderen. Hass kennt kein Erbarmen, keine Gnade, kein Mitgefühl. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane unterwegs nach Ägypten. Geht dann weiter, Vers 26. Da sagte Juda, jetzt kommt er speziell auf den Plan, was haben wir denn davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts haben wir davon. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliten. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er ja noch unser Bruder. Boah, wie scheinheilig ist das denn? Unser Bruder. Sklaverei in Ägypten, mancher Zeitgenosse hätte gesagt, dann bin ich lieber gleich tot. Pest oder Cholera. Und es ging ja eigentlich gar nicht darum, dass er ihr Bruder war, sondern wir brauchen ihm nichts anzutun. Wir brauchen nicht die Finger schmutzig zu machen. Also haben sie ihn verkauft. Ruben, der Älteste, der war nicht dabei, war abwesend, Vers 29. Und als er zurückkam und bemerkte, dass Josef nicht mehr im Brunnen war, da war er entsetzt. Er wollte ihn ja wieder rausholen. Da dachte man, ein kleiner Dämpfer kann dem Mann nicht schaden, aber dann bringe ich ihn zurück meinem Vater. Aber er war weg. Und er sagte dann, wie kann ich jetzt meinem Vater in die Augen schauen? Ruben war entsetzt, Juda war eiskalt. Keine Rührung, kein Gedanke an den Vater. Was haben sie also gemacht? Schlau angestellt, ein Tier geschlachtet, den schönen Mandel da hinein gewälzt und ihn zum Vater gebracht. Das haben wir gefunden. Und haben dem Vater das überlassen, die Schlüsse draus zu ziehen, zu sagen, ja, ein wildes Tier hat ihn gefressen, er ist tot. Was war das Ergebnis? Jakob zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef. Aus dem Juda ist ein Judas geworden. Der Bruder verkauft in die Sklaverei und der Vater ein gebrochener Mann. Kann man mit so einer Schuld leben? Wie kann man mit so einer Schuld leben? Für Juda war es ganz schwierig. Er hielt es nicht aus und er hat mehrere Entscheidungen getroffen. Er heiratete eine Frau aus Kanaan und zog weg von der Sippe seines Vaters. Ganz unüblich, beides in damals gewesen. Er wollte quasi ein neues Leben anfangen. Er wollte den Vater nicht mehr ständig vor sich haben, den gebrochenen, traurigen Mann. Ein neues Leben, neue Freunde hat er sich gesucht. Aber er war nicht vom Glück verfolgt. 3 Söhne hat er bekommen, 2 sind ziemlich bald wieder gestorben. Dann blieb unter anderem zurück eine verwitwete Schwiegertochter. Da hat er sich auch nicht glänzend verhalten, hat sie wieder weggeschickt. Quasi Unterhaltsverweigerung. Hätte er normal machen müssen. Sie behalten müssen in seiner Sippe, aber er hat sie nach Hause geschickt. Kein Unterhalt gezahlt. Die wusste sich irgendwann zu helfen. Oder sie wusste sich vielleicht nicht mehr zu helfen, hat zur Notwehr gegriffen. Sie hat sich verkleidet als Prostituierte. Er ist zu ihr gegangen, hat mit ihr geschlafen und sie ist natürlich prompt schwanger geworden. Als das nicht mehr zu verbergen war, wurde es dem Juda gemeldet und ja, gehen erstmal die Emotionen hoch. Das heißt hier Vers 24, sie soll verbrannt werden. Sie ist schuld. Die Hure. Aber Tamar hatte vorgesorgt. Sie war schlau. Sie wusste, wie die Regeln damals gehen und dass es schlecht für sie ausgehen kann. Sie hatte ein Pfand, den Stab mit dem Siegelring und sagt dann einfach nur, das ist der Vater, dem das gehört. Sie hat überlebt. Und mit ihr die beiden Söhne, die sie geboren hat. Peres war der eine, wo jetzt Juda der Vater war, wo er eigentlich hätte der Großvater sein sollen. Boah, ziemlich verkorkst, oder? Unser Juda, sein Leben. Vielleicht denkst du, was habe ich mit all dem zu tun? Mein Leben ist doch in Ordnung. Vielleicht bist du so ein unbescholtener Bürger wie ich. Von außen kann man mir nichts groß nachsagen. Aber es gibt so einige Situationen in meinem Leben, die würde ich gerne ungeschehen machen. Sind mir teilweise jetzt wieder eingefallen mit dem Beschäftigen mit diesem Text und mit dieser Geschichte. Eine will ich kurz skizzieren. Vor über 15 Jahren hat mich jemand enttäuscht. Es hat mich irgendwie ziemlich getroffen. Und ich habe nicht das getan, was ich normalerweise tun würde, wenn ich schwierige Situationen habe, nämlich meine Freunde anrufen, um mit denen das zu besprechen. Ich habe 2 gute alte Freunde, die reden Klartext mit mir. Das habe ich nicht getan. Was habe ich getan? Ich war mir so sicher, dass ich im Recht bin. Ich habe zugeschlagen. Nicht mit der Faust, aber mit Worten. Und in den Sprüchen steht, Worte können sein wie Messerstiche. Aber ich habe nicht einmal zugestochen, ich habe mir dafür den ganzen Abend Zeit gelassen. Und es ging nicht nur um die eine Sache, sondern so, ich habe auch gesagt, was ich ja schon immer mal sagen wollte. Und das noch, und das noch. Und am Ende hatte ich zwei Leute sehr verletzt. Ich war enttäuscht gewesen, habe ungut darauf reagiert, habe es nicht verarbeitet und habe zurückgestochen. Da habe ich Gnade gebraucht. Als ich später mit meinen Freunden gesprochen habe, sagt der eine so sinngemäht, Gerhard, bist du des Wahnsinns? Tja, hätte mal früher kommen sollen, aber ich habe ja nicht mich gemeldet. Ich habe es dann schon gemerkt und die Dinge kamen in Ordnung. Aber es hat lange Zeit gebraucht, bis es richtig wieder in Ordnung war, von innen heraus, bis die Wunden verheilt sind. Warum erzähle ich das? Weil es sein kann, dass wir äußerlich alles gut im Griff haben. Vielleicht auch denken, innerlich im Griff haben. Aber vielleicht gibt es eine oder zwei Dinge in deinem Leben, wenn du sie nicht geregelt hast, dann können sie irgendwann zu einem Bumerang werden in deinem Leben. dann können sie dir kräftig um die Ohren fliegen. Selbst wenn äußerlich alles okay ist, ich konnte alles damals ganz normal weitermachen. Ich war Ältester hier in der Gemeinde. Keiner groß was gemacht, können einfach mal so weitermachen. Aber wenn ich es nicht geklärt hätte, wäre es irgendwann nicht mehr gegangen. Jeder von uns braucht Gnade, auch wenn wir nicht so einer sind wie der Juda, der es ziemlich krass gebracht hat. Die ganze Familie, Lug, Trug, Morddrohung, war schon krass. Und deswegen glaube ich, dass die Bibel stimmt, weil das alles da drin steht und nicht beschönigt ist, übrigens. Kommen wir zurück zu Juda. Normalerweise würde man sagen, so steht es auch in der Bibel, was du säst, das musst du ernten. Es hat auch Pythagoras hat das schon gesagt, wer Mord und Schmerz sät, kann nicht erwarten, Liebe und Freude zu ernten. Aber Juda ist zwar schuldig nach dem Gesetz und hier in Deutschland würde er Menschenhandel, Unterhalt nicht gezahlt und so weiter, 4 bis 6 Jahre Knast bekommen. Schuldig, Juda. Aber Juda muss nicht ernten, was er gesät hat. Wie war so schön dieser Begriff vorhin mit der Gnade? Cornelia, wie hast du das gesagt?
Unter Gnade versteht man die Abweichung einer Regelung zum Vorteil des Begnadeten.
Abweichung einer Regelung zum Vorteil des Begnadeten. Er muss es nicht tragen. Warum? So ganz genau wissen wir es nicht. Auf jeden Fall zeigt sich 20 Jahre später ein ganz anderer Juda. Ein anderer Mensch zeigt sich auf einmal. Und es wird zu einer Geschichte von Hoffnung und von Gnade. Das, was so negativ begonnen hat, da scheint auf einmal Gnade auf. Hoffnung am Horizont für diesen Juda. Und zwar, was ist passiert? 20 Jahre später, eine Hungersnot. In Ägypten gibt es Getreide. Also gehen die 10 Brüder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Sie treffen auf Josef, erkennen ihn aber nicht. Er ist Ägypter sozusagen, ja, und er ist der zweite Chef und er verteilt das Ganze. Und er erkennt sie aber sofort und er testet sie. Er testet sie mit dem jüngsten Sohn, mit Benjamin, der noch nach dem Josef von der geliebten Frau Rahel, das machen wir das richtig, geboren wurde. Und er sagt, er muss hierher kommen. Und das war schwierig, weil der Vater ja an dem hing und wenn der noch weg ist und so weiter. Alles äußerst schwierig. Aber letztendlich haben sie ihn mitgebracht und der Josef hat ihm dann was untergeschoben und verlangt, dass der jetzt hier bleibt. Und dann kommt Juda auf den Plan und wir erleben einen ganz anderen Mann. Da sagt er in Vers 30, darum, Herr, gemeint ist Josef, den er ja noch nicht erkannt hatte, fuhr Juda fort, wenn wir jetzt zu unserem Vater kommen oder den Jungen, an dem du so hängst, dann wird er vor Kummer sterben und wir sind schuld daran. Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als sein Sklave hier bleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich denn ohne den Jungen bei meinem Vater aufkreuzen, meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Ein veränderter Juda, man kann es kaum glauben. Er übernimmt Verantwortung. Er ist zuverlässig. Er ist bereit, den Preis zu zahlen, was er versprochen hat. Er wäre bereit gewesen, Sklave zu sein. Ehrlichkeit und Empathie für den Vater. Juda, das hört sich anders an. Du bist irgendwo umgekehrt, Juda. Irgendwo bist du aus dem Tunnel herausgegangen. Vielleicht hat er eines Tages sein Smartphone rausgeholt. Auf der Bibel-App YouVersion einen Bibelleseplan von Brian Houston gelesen. Da heißt es, vielleicht denkst du, dass du schon zu weit auf der falschen Straße gelaufen bist und zu viele schlechte Entscheidungen getroffen hast, um jemals ein Leben mit Weisheit und Einsicht zu leben, Juda. Möglicherweise fühlst du dich, als hättest du dich völlig verirrt und würdest den Ausweg nicht mehr finden. Aber Gottes Gnade wird dich auf die rechte Straße führen, Judah, und dein Leben auf ein Fundament gründen, das stürmische Zeiten aushält und dir zeigt, wie man weise Entscheidungen für die Zukunft trifft. Die stürmischen Zeiten, die waren gerade da. Er stand da vor dem zweiten Mann Ägyptens und es war richtig brenzlig. Aber diesmal trifft er die richtigen Entscheidungen. Diesmal tut er das, was gerechtig ist, das, was angemessen ist. Judah ist irgendwo auf dem Weg Gott begegnet. Die Veränderung kam nicht in den wenigen Momenten, als sie vor Josef standen, sondern es hat sich vorher angebahnt. Ich habe im Text nachgeschaut. Was können wir daraus sehen? Er hat ein paar wichtige Entscheidungen im Vorfeld getroffen. Nämlich, er hat die Schwiegertochter, die er erst ja nicht versorgt hat, dann doch versorgt, in seinen Familienclan aufgenommen, samt den beiden Söhnen, die Zwillinge, und hat Verantwortung übernommen. Er hat über die Scham hinweg, dass er ja einen Fehltritt gemacht hat und es damit offensichtlich war, Gerechtigkeit walten lassen an dieser Frau und den beiden Söhnen. Zweitens hat er die Entscheidung getroffen, zu seinem Vater zurückzukehren, zurück zum Familienclan, nicht sich abzusondern, sondern eben auch den Schmerz des Vaters zu ertragen. Er ist zurückgekehrt, hat sich dem gestellt. Und drittens hat er sich entschieden, nicht wieder neidisch zu sein. Nämlich der Benjamin war ja jetzt der Lieblingssohn. Die Geschichte hätte sich wiederholen können. Aber er hat sich dagegen entschieden. Drei Grundsatzentscheidungen. Und dann aber auch wieder viele kleine Schritte waren mit Sicherheit nötig. Viele Situationen, in denen er das bekräftigen musste. Wo die Versuchung groß war, vielleicht doch auf den Kleinen rumzuhacken oder das oder jenes zu tun. Viele kleine Schritte in die richtige Richtung. Vorher viele Schritte in die falsche Richtung. Und so ist es auch für uns. Wenn du merkst, du bist irgendwo auf einer falschen Linie, dann braucht es eine klare Grundentscheidung. Und es braucht dann viele kleine Schritte in die richtige Richtung. Und dann können Dinge wieder heil werden. Und wir setzen auf die Gnade Gottes. Was hat Josef dann später zu den Brüdern gesagt, als sie sich noch mal ganz offiziell alle noch mal entschuldigt haben und bei ihm um Gnade gebeten hat? Da hat er gesagt zu ihnen: Ihr dachtet es böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu tun. Beziehungsweise Gott hat es zum Guten gewendet. Und das möchte ich auch dir zusprechen. Es kann sein, dass Menschen dir Böses angetan haben. Aber Gott kann es zum Guten wenden. Es kann sein, dass du anderen Schlechtes angetan hast. Aber Gott kann es zum Guten wenden. Das ist die Wahrheit. Wir bekommen nicht, was wir verdienen, weil Jesus das bekam, was er nicht verdient hat. Deswegen können wir Gnade annehmen und können darauf unser Leben aufbauen. Die Gnade ist der Wendepunkt für unser Leben. Veränderung ist möglich, ganz konkret, weil in dem, was Jesus getan hat, Gottes Kraft wirkt. Der Judah war eifersüchtig, zornig und unversöhnlich. Und dann war er mutig, demütig und gerecht. Er hatte sich verändert. Denn Gott gibt seine Absichten für dich nie auf. Er weiß genau, was bei uns läuft. Aber er weiß noch viel mehr, was aus uns werden kann. Und darauf zielt er noch viel mehr ab. Auf das Gute, was aus deinem Leben werden soll. Werden kann. Das ist seine Absicht. Und bei Judah gibt es noch ein überraschendes Ende der Geschichte. Auf dem Sterbebett des Vaters spricht dieser Judah einen ganz besonderen Segen zu. Bei den anderen fiel er nicht so gut aus, zumindest nicht so gut wie bei Juda. Und er spricht, sagt, er soll der Löwe von Juda sein. Er und sein ganzer Stamm, seine ganzen Nachfolgen, also Kraft, Leben, soll da sein. Aus seiner Linie sollen die Könige kommen. was auch später war, David war ein Nachkomme von ihm. Und das hat Jakob schon prophetisch gesagt, der König, der spezielle König, auf den die Völker ihre Hoffnung setzen, der soll aus dieser Linie herauskommen. Und wenn ihr Matthäus 1 lest, dann seht ihr das Geschlechtsregister und das fängt an der einen Stelle dann neu an mit Juda. Dann kommt dieser Peres, den Sohn, den es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen, bis irgendwann Josef in der Linie von Jesus, ein Urahn von Jesus. Auf dieser Linie hat Gott Segen geschrieben. Und Juda dürfte da drin stehen. Und Jesus wird der Löwe von Juda genannt, weil er das Lamm wurde, was sich für uns gegeben hat. Gnade und Befreiung ist da. Egal, wo du es brauchst. Gnade ist da für dich. Heute und auch morgen. Wann du es brauchst. Weil Gott sie uns anbietet. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wo brauchst du Gnade? Brauchst du Gnade für einen Neuanfang? Oder für eine ganz konkrete Sache? Brauchst du Gnade, um irgendwas offen zu legen, ans Licht zu bringen? Wir singen jetzt das Lied, du schenkst mir ein neues Leben. Und es ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Will ich wirklich neues Leben? Will ich das neu angehen? Vielleicht hast du da die Grundentscheidung schon lange getroffen, aber vielleicht willst du es neu angehen. Genau, ein neues Leben. Ich will raus aus dem Trott. Und in der Bridge heißt es dann, ich bin nicht mehr dasselbe. Willst du nicht mehr dasselbe bleiben? Die nötige Veränderung, die können wir erfahren. Das Gebetsteam steht jetzt nochmal bereit, hinten, wenn jetzt, während dem Lied, und wir werden das ein bisschen ausweiten, das Lied, wenn jemand nochmal für sich beten lassen will, einfach was loswerden will oder sich segnen lassen will. Wir singen, du schenkst mir ein neues Leben, denn es ist ein Geschenk, es ist Gnade und du darfst es annehmen.